Einen wunderschönen guten Morgen nochmal von mir. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr nach der gestrigen Nacht da seid. Wer von euch ist wach geworden? Ja, das sind die meisten. Für euch YouTuber, ich erkläre euch kurz, warum ich frage. Wir hatten heute Nacht ein doch recht heftiges Gewitter. Es grummelte viel, es war teilweise tagshell. Und die meisten derer, die hier sind, sind zumindest mal wach geworden. Ich freue mich, dass wir trotzdem heute hier im Park sein können. Wir haben ja heute Morgen noch frühzeitig entschieden, dass wir hier sind. Und ich freue mich sehr, dass ich euch alle hier sehen darf. Und ich habe auch noch eine weitere Frage an euch. Wer von euch hat schon mal an einem Krimi-Dinner teilgenommen? Ja, vereinzelt sehe ich Hände. Nicht so viele, wie gestern Abend wach geworden sind. Aber da hinten eine ganz enthusiastische Tina, du voll dabei. Genau, ein Krimi-Dinner ist ja ein, man bekommt eine Rolle, die nimmt man ein. Und wenn man der Mörder ist, also zumindest bei dem Krimi-Dinner, bei dem ich letzte Woche mitmachen durfte, wenn man der Mörder war, war man der Einzige, der nicht die Wahrheit sagen musste, sondern lügen durfte. Es war derjenige, der den anderen sozusagen immer was anschwärzen wollte. Also die anderen sozusagen des Mordes überführen wollte, obwohl die natürlich gar nicht dran schuld waren. Also der Mörder war derjenige, der die anderen und deren Ruf verleugnen durfte. In gewisser Weise war das sozusagen derjenige, der die anderen verleumden durfte. Verleumdet ist ein Wort, was wir gar nicht mehr so häufig gebrauchen. Deshalb habe ich mal nachgeschaut, wo es so herkommt und was es heißt. Es bedeutet einen schlechten Leumund geben, also den Ruf einer Person schädigen. Rufmord begehen, könnte man sagen. Und in Zeiten von Twitter und Facebook ist das für uns, glaube ich, ein gar nicht so unbekanntes Konzept. Häufig ist es ja auch so, dass wir es mit der Wahrheit auch nicht immer so genau nehmen und denken, naja, so ein bisschen hier und ein bisschen da abschneiden von der Wahrheit ist gar nicht so schlimm. Wir sprechen mittlerweile von alternativen Fakten. Und ich habe gestern noch in einem Nachrichtenportal zwei Artikel gesehen, der eine vor dem anderen. In dem einen ging es darum, dass eine Umweltaktivistin einen Bundeskanzlerkandidaten als verlogen bezeichnet hat. Und in dem nächsten Artikel geht es darum, inwiefern auf Instagram und Twitter die Politiker tituliert, stigmatisiert und beschimpft werden dürfen. Und ja, wie man sie denn so anschwärzen darf. Was darf man noch in unserer Gesellschaft? So ist Verleumdung für uns etwas, was wir ja auch irgendwie tagtäglich irgendwie erleben. Und ich würde sie mal die große Schwester der Halbwahrheit nennen. Und das Gegenteil von, du sollst kein Falschzeugnis reden. Und wie wir am Beispiel von Stephanus, dem heutigen Predigttext, einem Mann der ersten Gemeinde in Jerusalem sehen, kann dies auch erschreckende Folgen haben. Stephanus war einer der ersten Diakone, einer der ersten Altenpfleger. Als es in der Gemeinde Unstimmigkeiten darüber gab, wie man mit den Witwen umgehen sollte, hat man ihn und noch andere Männer eingesetzt, sich darum zu kümmern. Er war sozusagen ein gemeindlicher Tafelverantwortlicher. Und in seiner Stellenausschreibung, hätte es denn eine wirkliche Stellenausschreibung gegeben, wäre das einen sehr guten Ruf haben, ganz oben gestanden. Das war sozusagen die wichtigste Charaktereigenschaft, neben der Tatsache, dass es über ihn auch immer wieder heißt, dass er sehr geisterfüllt war. Er hatte also einen sehr guten Leumund, einen sehr guten Ruf. Und da könnte man ja denken, dass es bei jemandem, der einen guten Ruf hat, auch so wäre, dass das ein beliebter Kerl wäre. Und dem war eher nicht so. Stephanus war nicht bei jedem beliebt, denn er war ein Mann, der sehr gut argumentieren konnte. Es heißt über ihn, er war unwiderstehlich weise und geistgeleitet, wenn er geredet hat. Und das gefiel natürlich besonders den Leuten nicht, die Jesus nicht nachfolgen. Denn Stephanus war ein bekennender, ein weiser, ein sprachfähiger, ein geisterfüllter Jesus-Nachfolger. Und in Apostelgeschichte 7 erklärt uns Lukas oder beschreibt uns Lukas eine Verhandlung. Stephanus wurde angeschwärzt von Verleumdern, das waren Männer zu der Zeit, weil Frauenmeinungen und Frauenaussagen zählten zu der Zeit vor Gericht nicht viel. Und in dieser Prüfkommission, dem Hohen Rat, hatte man ihn angeklagt, gegen den Tempel und gegen das Gesetz zu sprechen. Also Sachen zu sagen, falsche Aussagen zu machen, die man nicht machen durfte. Es würde zu lang dauern, seine Stellungnahme anzuschauen. Aber ich möchte euch Mut machen, das zu Hause nochmal nachzulesen in Apostelgeschichte 7. Vielleicht möchte ich noch den letzten Teil der Rede erwähnen. Denn da ändert sich was in der Rolle von Stephanus. Stephanus war bis dahin Angeklagter und erklärt seine Meinung. Und am Ende seiner Rede wird der Angeklagte zum Ankläger. Denn er spricht hinein in die Situation und sagt seinen Gegenübern, dass sie halsstarrig, verstockte Herzen und taube Ohren haben. Und besonders wichtig, dass sie dem Heiligen Geist widerstreben. Die Reaktion auf eben diese Anklage und auf das, mit dem er sich verteidigt hat, liest uns jetzt Hans-Markus vor.
Apostelgeschichte 7, 54 bis 60. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, Stephanus, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus, und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er.
Vielen Dank. Nun möchte ich unsere Aufmerksamkeit nicht so sehr auf das brutale Verhalten des Mobs richten. Nicht urteilen darüber, ob man Menschenleben nehmen darf oder nicht. Und auch nicht nachskizzieren, inwiefern diese Krise wichtig war für die Ausbreitung des Evangeliums. Das sind alles gute und spannende Themen in diesem Text. Sondern ich möchte unter unserem Thema Glauben in der Krise unseren Blick darauf richten, wie Stephanus mit seiner Lebenskrise umgeht. Und schauen, ob ich da für uns vielleicht ein paar Herangehensweisen herausarbeiten kann, die hilfreich für uns sein können im Umgang mit Krise. Auch in dem Bewusstsein, dass unsere heutigen Krisen anders gelagert sind. Im persönlichen Bereich durch das Erfahren von Verlust von Freunden und Familie, durch Einsamkeit und Entfremdung. Im gemeindlichen Setting durch Bruch, Umbruch und Auseinanderdriften. In unserer Gesellschaft durch zunehmende Polarisierung und Spannungen. Und in unserer Welt, in der wir zunehmend von aufheizenden Krisenherden sprechen. Und auch wenn die Krisen heute anders gelagert sind als die Krise des Stephanus, denke ich doch, dass wir eine gewisse Hilfestellung oder vielleicht sogar Prinzipien im Umgang mit Krisen in diesem Text finden können. In dieser emotional aufgeladenen Situation, die Hans-Markus uns vorgelesen hat, spricht Stephanus drei Sätze. Drei Sätze, die einen Unterschied machen. Und ich möchte diesen drei Sätzen mit uns ein wenig nachspüren und gleich mit dem ersten beginnen. Sein erster Satz in diesem Kontext ist: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. In dieser bedrückenden und bedrohenden Situation, konfrontiert mit Hass, Wut, mit Menschen, die ihm was antun wollen, hebt er seinen Blick weg von dem hin zu Jesus. Weg von den verbitterten Menschen, den wütenden Gesichtern, dem Geräuschen des Zähneknirschens hin zu Jesus. Gott ist ihm so nah, dass er ihn sieht. Eine Vision, ein Bild. Und er sieht Jesus zur Rechten der Herrlichkeit Gottes, den Menschensohn. Ich bin bei euch alle Tage, hat Jesus gesagt. Und hier sehen wir, wie das sein kann. Am Ende, in der größten Krise des Lebens von Stephanus, schaut Stephanus eine Realität, die für die anderen Anwesenden nicht sichtbar ist, verborgen ist. Er sieht seinen Herrn. Er sieht den Inhalt und den Ziel seines Lebens. Er sieht ihn stehend, willkommen heißend, seinen Heiland in Aktion. Und Stephanus sieht es nicht nur und behält es für sich, sondern er teilt es den anderen mit. Ob sie das hören wollen oder nicht, steht auf einer anderen Karte. Aber er tut seins und sagt es. So sehe ich hier einen ersten Hinweis zum Umgang mit Krisen. Den Blick auf Jesus richten in angegriffenen Situationen. Das möchte ich hier von Stephanus lernen, nicht wie Petrus die Wellen, den Wind und all das, was mich umtreiben könnte, zu sehen, sondern den Blick auf Jesus zu richten, die Hand nach ihm auszustrecken. Auf Jesus zu schauen, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist und uns vorangegangen ist, unseren Herrn. Wir haben es eben gehört, wir wollen Predigt und Lobpreis ein bisschen mehr verzahnen. Und so möchte ich uns einladen, dieses auf Jesus schauen schon mal praktisch werden zu lassen. Ich würde uns bitten, dass wir singen, gemeinsam mit Maske. Und Regina und Team begleiten uns darin. Herr, öffne du mir die Augen. Der zweite Satz des Stephanus ist ein Gebet. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. In diesem Gebet klärt Stephanus seine Beziehung zu Jesus, sein Beziehungsstatus zu Jesus gehörend. Mit allem, was er ist, Kind Gottes, Königskind, Diener Gottes. Er verherrlicht sich nicht selbst, sondern er setzt Jesus, gibt Jesus den Raum, setzt ihn an erste Stelle, wo er hingehört und bittet seinen Herrn darum, seinen Geist aufzunehmen. Sein Gebet bringt eins zum Ausdruck. Jesus hat die Kontrolle. Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Wir klammern das manchmal aus, weil Tod schmerzhaft ist, unbequem. Und es wäre doch auch so viel schöner ohne Tod. Und auch wenn wir jetzt durch Corona vielleicht dort ein bisschen mehr näher dran sind und wir in einer Gesellschaft leben, in der wir ob unseres Glaubens nicht das Leben riskieren, gibt es doch unzählige Kontexte, unzählige Länder, in denen es anderen Christen so geht, die wirklich dadurch, dass sie ihren Glauben bekennen, in Gefahr kommen. Jesus ist der Herr. Überleben und Tod. Wir waren ja 5 Jahre in Ruanda und da war das Ende des Lebens noch mal viel gegenwärtiger, viel greifbarer, weil man den Elementen mehr ausgesetzt war, das Leben kürzer war, es viel alltäglicher war, dass Menschen heimgegangen sind. Und ein bisschen sieht man das jetzt. Ich glaube, an Corona hat das ein bisschen mehr mitgebracht. Und in Ruanda konnte ich einen Schlüssel zum Umgang damit kennenlernen, den ich jetzt auch hier bei Stephanus sehe. Ein Hinweis im Umgang auch mit dieser Krise. Jesus ist Herr. Gott ist Gott und ich bin es nicht. Er ist Herr und ich bin sein Kind. Und kommen uns diese Worte, die Stephanus sagt, nicht auch seltsam bekannt vor? Haben wir sie nicht an anderer Stelle schon mal so ähnlich gehört? Und ja, wir hören sie am Kreuz. Jesus hat Ähnliches gesagt in seiner letzten Stunde. Er sagte, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Jesus spricht zum Vater und Stephanus spricht zu seinem Herrn. Jesus befiehlt seinen Geist Gott an. Stephanus bittet um die Aufnahme seines Geistes. Und auch hier sehen wir, selbst in allem Zerbruch ist Jesus Herr. Diese vorletzten Worte von Stephanus machen auch ganze Sache mit Jesus. Sein Innerstes, seinen Geist befiehlt Stephanus Jesus an. Denn er weiß, sein Äußeres ist bald vorbei. So ist das für uns auch eine Einladung, ganze Sache mit Jesus zu machen. Ihm alles hinzuhalten. Auch das, was uns gerade Mühe bereitet. Ihr könnt das selber füllen, mit was das für euch genau im Augenblick ist. Und lasst uns gemeinsam ihn als Herrn bekennen. Lasst uns gemeinsam singen, Jesus ist Herr. Bitte mit Maske. Rechne ihnen diese Sünde nicht an. Spätestens an dieser Stelle ist bei diesem Text für mich ein Wow-Moment. Was für eine Größe, in einer solchen Situation von sich selber wegzuschauen. Was für eine Demut. Bergpredigt in Aktion. Hier wird Feindesliebe zur Fürbitte. Und warum kann er das? Was ist der Schlüssel dazu? Und ich denke, es ist seine Beziehung zu Gott, das, was er in dem Gebet vorher nochmal verfestigt hat. Die Beziehung zu Jesus ist klar, die vertikale Beziehung von ihm ist fest, ist geklärt. Und aus dieser heraus kann Stephanus, aus dieser gefestigten Beziehung hinaus, kann er zu den anderen blicken, kann von sich selbst wegschauen und sozusagen auf die Horizontalebene gehen und die Not seines Gegenüber sehen, die Sünde seines Gegenüber. Er bittet seinen Herrn darum, dass dieses Falsch, dieser Beziehungskiller, dieser Mord, diese Sünde nicht anrechnet, nicht auf den Schuldschein dieses einzelnen Steinewerfers nimmt. Vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern, wird hierzu: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Herr, vergib ihnen, was sie mir gerade antun. Und mit dieser Bitte, die Schuld nicht anzurechnen, redet Stephanus nochmal etwas, was sehr ähnlich der Worte Jesu am Kreuz ist. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. An diesem Kreuz nahm Jesus die Schuld derer, die an ihn glauben, auf sich. Derer, die sich ihm anvertrauen. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an, ist auch eine Einladung zum Gebet, zur Fürbitte. Herr, erbarme dich. Ein Hinweis, auch in der Krise von uns selbst wegzuschauen, den anderen wahrzunehmen und mit hineinzunehmen und mit hineinzukommen in das Leben des anderen. Wahrnehmen, den anderen wahrnehmen, um gemeinsam einzustehen oder um für ihn oder sie einzustehen, wenn er oder sie es nicht kann. In den Alltag übersetzt heißt es, glaube ich, Zeit machen für andere. Denn es geht deutlich einfacher, für jemanden zu bitten und zu beten, wenn wir wissen, wie es dem anderen gerade geht, an welcher Stelle er ist, wo die Krisen, wo die Herausforderungen sind. Und so ist es auch eine Einladung für uns, unsere Kommilitonen, unsere Arbeitskollegen, unsere Geschwister, unsere Nachbarn zu sehen und mal nachzuhorchen. Hey, wofür kann ich beten? Im Kontext haben wir so eine, das ist unser Buchcafé, da Wettergasse 42, kleiner Werbeblock, haben wir eine Gebetswand neu installiert. Und da sammeln wir Gebetsanliegen und beten für Menschen. Es ist eine Möglichkeit, das auch relativ anonym zu tun, dort mal ein Gebetsanliegen hinzubringen. Und ich bin immer wieder überrascht über die Menge der Anliegen, die wir da finden. Es ist eine kleine Möglichkeit, für andere zu beten. Ihr habt die auch. Ihr müsst nicht so eine Gebetswand machen, aber ihr könnt eure Nachbarn, eure Freunde fragen, hey, wofür darf ich einstehen für dich? So wollen wir später auch noch ausgiebiger Fürbitte tun, besonders dann auch an die Menschen denken, die ob ihres Glaubens verfolgt wären und deren Leben in Gefahr ist. Und jetzt wollen wir noch ein Lied gemeinsam singen, in dem wir Fürbitte machen. Hab Erbarmen, Gott im Himmel. So finde ich in den letzten drei Sätzen des Stephanus drei mögliche Schlüssel, drei Hinweise für Glauben in der Krise. Zum einen den Blick auf Jesus richten, auf ihn schauen. Herr, öffne du mir die Augen. Die Einladung zum Gebet. Die Beziehung mit Gott klar zu bekommen, die Beziehung mit Jesus klar zu bekommen und ihm das ganze Leben anzuerkennen, anzubefehlen. Anfang, Ende und das Zwischendurch. Er ist Herr. Und auch für Freunde und Feinde zu bitten, vor Gott zu treten und ihm um Barmherzigkeit und Erbarmen zu bitten. Hab Erbarmen, Herr. Amen.